andere Wahrheit. Zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.
Wir sind weder für rechte noch für linke Thesen zu haben. Wir sehen uns selbst politisch bewusst als die Mitte. Das sagte Peggy Gallitsch vor etwa einem Jahr dem OVB. Sie ist Mitglied der Partei Die Basis und eine der Initiatorinnen der Friedensbewegung in Rosenheim. Und mit dieser Friedensbewegung hat sich mein heutiger Gast Matthias Pöllmann schon detailliert auseinandergesetzt. Herr Pöllmann, wollen Sie sich erstmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Matthias Pöllmann. Ich bin evangelischer Theologe, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Darüber hinaus noch Privatdozent für Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität. Mein Schwerpunkt in diesem Feld sind natürlich Themen wie rechte Esoterik, Verschwörungstheorien, auch die Querdenkerbewegung, mit der ich mich befasst habe, oder Reichsbürger. Und das ganze Spektrum der Weltanschauungsfragen.
Herr Pöllmann, wenn wir jetzt heute in Rosenheim auf eine Friedensdemonstration gehen, wen treffen wir da eigentlich? Ist es noch diese klassische Friedensbewegung, wie man sie jetzt aus den 80ern kennt?
Wir haben es nicht mit der klassischen Friedensbewegung zu tun. Das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Mir ist es auch deutlich geworden in den letzten beiden Jahren. Ich habe selbst also solche Veranstaltungen besucht in München. München steht auf, ist da ja ein ganz wichtiger Player. Und mir fiel auf, dass hier durchaus auch wieder Personen zu finden sind, die auch im Zuge der Kritik an den Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind. Ich habe den Eindruck, dass das Thema Corona vorbei ist und es sind jetzt andere Themen, die eine Rolle spielen. Und wir alle haben natürlich in uns eine ganz große Friedenssehnsucht und dass jetzt gerade über dieses Thema Frieden versucht wird, auch entsprechende Themen wieder zu verbreiten. Und wenn man sich anschaut, was für Informationsmaterial in Anführungszeichen auf diesen Infotischen ausliegt, dann findet man Visitenkarten von KlarTV. Das ist eine Initiative des ganz umstrittenen Predigers Ivo Sasek aus der Schweiz, wo eben systematisch über KlarTV Verschwörungstheorien verbreitet werden. Hier in München ist mir aufgefallen, dass sogar auch die BÜSO, also das ist die frühere Europäische Arbeiterpartei, vertreten war und da auch Blätter mit auslagen. Also man kann sagen, es handelt sich wieder um eine typische Misstrauensgemeinschaft, die hier zusammenkommt. Dieses Misstrauen richtet sich insbesondere gegen die Politik, gegen die Parteien, gegen die Medien, gegen die Wissenschaft und all die, die diese Initiative kritisieren.
Wenn man jetzt das Wort Friedensdemonstration hört, dann denkt man ja wahrscheinlich an sowas erstmal nicht. Wie kann man sich denn informieren, mit welchen Leuten man da jetzt auf einer Demonstration ist, wenn man eigentlich nur dort sein will, um jetzt für den Frieden zum Beispiel zu demonstrieren?
Ich denke, es ist unbedingt wichtig, sich vorab nochmal vor Augen zu führen, mit wem man es eigentlich zu tun hat, was denn diese Initiative in der Vergangenheit gemacht hat oder auch jetzt noch tut und vor allem, wer denn die Hauptverantwortlichen sind. Also das heißt, die führenden Köpfe etwa der Friedensinitiative in Rosenheim haben natürlich eine Parteimitgliedschaft bei der Partei Die Basis. Und Die Basis, das muss man ganz klar sagen, ist im Zusammenhang der Querdenkerbewegung entstanden. Sie ist da hervorgegangen. Es gab da ja mehrere Versuche von Parteigründungen, von Widerstand 2020 bis hin eben jetzt zu der Partei Die Basis. Und mein Eindruck ist, dass die Partei Die Basis gerade im bayerischen Raum sehr stark aktiv wird, im Umfeld eben von solchen Demonstrationen. Und wenn man sich nochmal die Klientel genauer anschaut, die da zusammenkommt, das sind sicherlich Leute, die wirklich das Anliegen haben, ja, sich für den Frieden auch zu engagieren. Das sind sicherlich auch Personen mit darunter, die noch von der Friedensbewegung der 1980er Jahre geprägt sind. Mich wundert es auch nicht, dass zum Beispiel Eugen Drewermann da plötzlich auch mitzufinden ist. Und das finde ich dann schon verstörend, mit wem er da auch auftritt. Mit Daniele Ganser, ein Schweizer Historiker und Verbreiter auch von Verschwörungsideologien. Also das heißt, man muss sich wirklich gut informieren. Und ich empfehle dann wirklich auch dann geistige und auch körperliche Abstandsregeln einzuhalten. Also das heißt, die Friedensbewegung muss vielleicht auch nochmal schauen, inwieweit sie sich da auch nochmal von diesen Initiativen deutlicher auch abgrenzt, damit dieses Thema nicht usurpiert oder instrumentalisiert wird. Übrigens eine Methode, die ich schon seit vielen Jahren beobachte, dass man bestimmte Begriffe, Themen einfach usurpiert und dann in seinen eigenen verschwörungsideologischen und querdenkerischen Kontext vereinnahmt.
Jetzt gilt ja Rosenheim eigentlich als eher bürgerlich-konservativ, würde man sagen, hat aber auch eben diese starke alternative Szene. Warum ist denn der Boden genau hier so fruchtbar jetzt für diese Mischung?
Ich beobachte, dass gerade eben Südbayern, das Voralpenland auch, man muss es wirklich sagen, ein Eldorado ist für Esoteriker und auch für Reichsbürger. Und das fällt mir eben auf, dass gerade, sagen wir mal, diese Affinität gegenüber esoterischen Weltdeutungen hier sehr ausgeprägt ist. Man muss natürlich auch differenzieren. Nicht jede und jeder, der die sich mit Esoterik beschäftigt, steht automatisch in der Gefahr, in rechtsextremes oder antidemokratisches Terrain abzudriften. Aber es gibt natürlich enorme Anschlussmöglichkeiten. Und ich beobachte, dass die Esoterik zu einem trojanischen Pferd für antidemokratisches und auch rechtsextremes Denken werden kann. Und das, denke ich, ist nicht zu unterschätzen. Und wenn wir uns mal so den Rosenheimer Kontext anschauen, Rosenheim war da ja schon immer etwas auch affin. Denken wir nur mal an die Nachkriegszeit, etwa der umstrittene Wunderheiler Bruno Gröning hatte da seine großen Auftritte am Traberhof in Rosenheim, wo eben sehr viele heilungsbewegte Menschen dorthin gekommen sind. Es gibt dort in diesem Umfeld sehr viele esoterische Angebote. Denken wir nur mal an den Rosenheimer Spukfall in der Vergangenheit. Also das sind alles so ein bisschen Phänomene, die in diesem Umfeld eine Rolle gespielt haben. Und ich kann mir denken, dass das auch schon danach wirkt und prägt. Hinzu kommt auch so diese große Offenheit für volksmedizinische Anliegen, wo man doch eher eine distanzierte Rolle einnimmt gegenüber der evidenzbasierten Medizin, dass man auch das ländliche, naturnahe Leben verklärt gegen die Urbanität, gegen die Stadt. Dort meint man eben auf dem Land noch ein ursprüngliches, natürliches, natürlich-medizinisches Leben umsetzen zu können. Und das sind, denke ich, so Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Man kann die Sehnsucht der Menschen gut begreifen, aber es gibt eben auch Protagonisten, die diese Sehnsucht auch für eigene und ich muss sagen problematische Ziele instrumentalisieren.
Muss man jetzt aufpassen, wenn man sich für Esoterik und Diverses in diese Richtung interessiert, dass man nicht plötzlich mit Personen verkehrt, die vielleicht eigentlich ganz andere Einstellungen und Ziele verfolgen als man selbst?
Diese Gefahr besteht durchaus, dass man plötzlich dann vielleicht auch ja Thesen übernimmt oder Einschätzungen ungeprüft. Das hängt oft damit zusammen, dass esoterik-affine Anbieter ja die Überzeugung vertreten, Esoterik ist eine Art Überwissen, ein Wissen, das sich nur sensiblen, sensitiven Menschen erschließt oder erschlossen hat. Und da ist klar, dass man sich da gegen die Rationalität der Wissenschaft massiv wendet, gegenüber der evidenzbasierten Medizin. Und zunehmend, und das hat sich in den Jahren doch deutlich gezeigt, ein ganz starkes Ressentiment gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das empfinde ich persönlich bei aller Kritik, die man auch an Medien haben darf und haben kann, sehe ich das doch auch als einen Angriff auf die Demokratie, weil die Medien in unserer demokratischen Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle auch haben. Sie befördern den Diskurs, sie klären auf, sie bilden. Da gibt's natürlich starke Beiträge, gibt's vielleicht auch schwache Beiträge, das gehört mit dazu. Aber dass sozusagen die öffentlich-rechtlichen Medien grundsätzlich delegitimiert werden oder auch die demokratischen Institutionen und ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten delegitimiert werden, oder in eine Traditionslinie des Faschismus oder des Nationalsozialismus gestellt werden. Also da ist Widerspruch angezeigt und dringend notwendig.
Welche Themen und Kritikpunkte sind Ihnen denn bei der Friedensdemonstration in Rosenheim noch aufgefallen?
Zum einen ist das ein ganz spezielles Geschichtsbild und dieses Geschichtsbild steht manchmal in der Gefahr, ich drücke mich jetzt bewusst vorsichtig aus, dass man eben auch den Nationalsozialismus und die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert. Diese Gefahr sehe ich. Oder dass man die jetzige Politik, Außenpolitik, auch im Umgang mit Russland, ja, in eine Traditionslinie des Nationalsozialismus setzt, ne? Oder dass man letztendlich überhaupt eine, ich möchte mal sagen, Täter-Opfer-Umkehr vornimmt. Das fiel mir immer wieder auf bei diesen sogenannten Friedensdemonstrationen, dass gesagt wird, ja, eigentlich ist Wladimir Putin ein Opfer der Einkreisungspolitik durch die NATO. Eine These, die auch Daniele Ganser eben vertritt, die auch letztendlich von Eugen Drewermann in gewisser Weise mit übernommen wird, dass letztendlich ja die Täter dieser verbrecherische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nicht als solche benannt wird, sondern dass eben so der Eindruck erweckt wird, ja, man müsse ja nur mit Putin reden und dann sei alles in Ordnung. Ich meine, diese Versuche gab es. Putin hat kein Interesse daran. Das muss man sich ganz klar machen. Also es ist eine sehr diffuse Friedenssehnsucht, die hier verbreitet wird, oft mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen, dass nicht mehr Täter und Opfer als solche benannt werden, sondern dass das hier bunt durcheinander geht. Hinzu kommt auch noch die als Problem der Aspekt, auf welche Quellen man sich letztendlich stützt. Und hier wird ja sehr viel über die Telegram-Kanäle verbreitet. Mir fällt, und das führt über die Friedensinitiative Rosenheim hinaus. Es gibt ja auch in anderen bayerischen Städten solche Initiativen, die sehr unterschiedlich sind. Aber mir fällt auf, dass gerade in Telegram-Kanälen, und diese gelten dann ja oft für die dort aktiven Leute als die zuverlässigen medialen Quellen, dass da teilweise auch Mitteilungen des russischen Außenministeriums verbreitet werden, Teil der Propaganda. Und wir müssen uns klar machen, Russland führt einen hybriden Krieg gegen den Westen. Und da spielen Social-Media-Kanäle eine wichtige Rolle. Und deswegen müssen sich auch solche Friedensinitiativen, die eben von querdenkerischer Seite und auch von der Basis betrieben werden, fragen lassen, inwieweit sie dann entsprechende Kreml-Narrative auch verbreiten und sich damit zum Erfüllungsgehilfen auch von Wladimir Putin machen. Also das ist vielleicht eine Hausaufgabe, die die Friedensinitiative mal für sich erledigen müsste, aber ich sehe dazu keine Bereitschaft und keine Offenheit, auch mal selbstkritisch darüber zu reflektieren, weil aus deren Sicht steht sozusagen fest, was schwarz und was weiß ist, und ich denke, man muss hier doch differenzieren. Kritikern wie mir wird es ja immer wieder vorgeworfen, ich würde Schwarz-Weiß-Denken machen, aber man muss die Fakten nun auch mal zur Kenntnis nehmen und darf sich eben nicht in, ich möchte mal sagen, Propaganda-Medien verlieren oder dann Narrative teilen, die ungeprüft einfach übernommen werden und nur einem dienen, und das ist dem Kreml.
Sie haben jetzt Telegram auch schon angesprochen. Wie viel Verschwörungstheorien, würden Sie sagen, findet man denn bei solchen Friedensdemonstrationen? Weil gerade Telegram ist ja auch bekannt unter diesem Schirm. Dort werden Verschwörungstheorien verbreitet.
Mhm. Ich beobachte, dass Verschwörungstheorien natürlich immer wieder ein gängiges Muster sind, gerade auch im Blick auf diese Esoterik-Faszination. Da hat sich ja ein sehr schöner Begriff gefunden inzwischen von US-amerikanischen Religionssoziologen, die sprechen vom Phänomen einer Konspiritualität. Also das heißt, zusammengesetzt aus Verschwörungstheorie und Spiritualität, man könnte auch sagen eine Verschwörungsesoterik. Und die gedeiht vor allem dann, wenn man bestimmte Krisensituationen erlebt, und von der Corona-Pandemie herkommen, muss man ja sagen, es war ein großer Kontrollverlust. Das sind Erklärungsmöglichkeiten, um eben mit Krisenlagen umzugehen, dass man eben weiß, wer der Feind ist, wer die heimlichen Drahtzieher sind. Das entspringt dem Bedürfnis nach einer Ordnung der Welt oder nach einem Gerechtigkeitsempfinden, dass man sagt, also da gibt es doch böse Drahtzieher im Hintergrund. Und die Gefahr besteht, dass dann eine sehr simplifizierte Weltsicht vorgenommen wird, dass eben Zufälle als solche nicht hingenommen werden, sondern dass das immer als Teil einer Geheimagenda betrachtet wird. Und das ist ein Problem. Und das führt dazu, dass Menschen in Sonderwelten abdriften, Konflikte mit dem Umfeld entstehen. Und ich erlebe das ja in der Beratung immer wieder, was das für Konsequenzen im Freundes-, im Familienkreis hat. Und deswegen sind solche Verschwörungstheorien ziemlich existenziell geworden. Und die Gefahr besteht, dass sich da eben manche auch radikalisieren. Also ich sage mal, wenn eben die Feindbilder so übermächtig werden, besteht die Gefahr, dass dann irgendwann Gewalt als legitimes Mittel betrachtet wird, um eben ja eigene Interessen zu schützen oder auch eigene Interessen durchzusetzen. Und das sehe ich als das Hauptproblem an.
Sie haben jetzt gesagt, Sie erleben es auch in der Beratung. Wie geht man denn damit um, wenn plötzlich ein guter Freund oder jemand aus der Verwandtschaft an diese Erzählungen glaubt, wo man selbst vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und das Gefühl hat, gar nicht mehr durchzudringen?
Das ist wirklich ein oft schwerwiegender Fall und da klagen viele Angehörige eben darüber, wie anstrengend und kräftezehrend das ist. Und die Ratlosigkeit ist eben sehr groß. Es hilft nichts, jetzt in die Konfrontation zu gehen, vielleicht vorsichtig nachzufragen. Das Wichtigste ist, wir raten dazu immer wieder, ist versuchen, Kontakt zu halten. Es geht jetzt weniger darum, Verschwörungstheorien widerlegen zu wollen oder zu können, denn das kann oft den gegenteiligen Effekt haben, dass man jemanden noch tiefer, noch stärker in diesen Verschwörungsglauben treibt, weil jedes Zugeständnis beim Verschwörungsgläubigen ja einem Zugeständnis gleichkommt und das geht dann oft mit einem Gesichtsverlust einher. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Zielführend scheint es für mich zu sein, nach den eigentlichen Hintergründen, nach den Motiven zu fragen. Wir gehen davon aus, dass ein religiös-weltanschauliches Angebot dann greift, wenn mein Lebensthema oder meine Lebensthemen dort behandelt werden. Und vielleicht ist es sinnvoll, dann über solche Lebensthemen oder das Lebensthema ins Gespräch zu kommen, was den Betreffenden antreibt, sich dem zuzuwenden. Und vielleicht ist es da möglich, ins Gespräch zu kommen. Ich habe gesagt, wichtig ist es, Kontakt zu halten. Es kann aber auch manchmal für Angehörige sinnvoll sein, zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause, 4 bis 6 Wochen, auch für die Seelenhygiene. Und das kann vielleicht auch für das Gegenüber wichtig sein, die Erfahrung nämlich, dass sich das potenzielle Missionierungsobjekt entzieht. Und wichtig ist es vielleicht auch für Betroffene im Umfeld, Gleichgesinnte zu suchen. Also es kann auch manchmal hilfreich sein, eine Betroffeneninitiative zu gründen für den Austausch, dass man weiß, ich bin nicht allein, es gibt auch andere, vielleicht Impulse zu bekommen. Wir haben hier zum Beispiel in München bei dem Selbsthilfezentrum auch solche Angebote. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig ist es wichtig, sich auch mal dann Gedanken zu machen, wo bekomme ich denn auch eigene Kraftreserven für den Umgang mit wirklich dieser anstrengenden, für den anstrengenden Umgang mit Verschwörungsgläubigen. Humor kann eine Quelle sein, der Glaube kann eine Quelle sein und da muss man auch auf sich achten.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Friedensdemonstrationen, wo ziehen wir denn da die Grenze? Also ab wann wird vielleicht berechtigte Kritik an Waffenlieferung oder Geopolitik eine gefährliche Bewegung oder Verschwörungserzählung?
Zunächst mal muss man sagen, das Recht der freien Meinungsäußerung ist ein sehr, sehr hohes Gut. Das unterscheidet uns hier massiv von Russland. Das muss man ganz klar sagen. Und auch dieses Szenario, das immer wieder auch aus solchen Initiativen zu hören ist, dass man nicht mehr seine Meinung sagen darf, wird ja allein durch die Tatsache von solchen Demonstrationen widerlegt. Das ist, denke ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Entscheidend ist, dass man guckt, welche Allianzen des Misstrauens sich da bilden. Und diese Offenheit für Rechtsaußen ist zum Beispiel ein Punkt. Dass man da genauer auch hinschaut, mit wem man da eigentlich gemeinsame Sache macht und worin auch die Anschlussmöglichkeiten an antidemokratisches und vielleicht auch antisemitisches Gedankengut besteht. Also da wäre meines Erachtens ein viel höheres Bewusstsein auch angezeigt, das eben sich letztendlich auch dadurch ermöglichen lässt, dass man auch mal den Verstand einschaltet und sich nicht immer nur von Emotionen leiten lässt. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man schaut, wer tritt denn auch bei solchen Demonstrationen als Sprecherin, Sprecher auch auf? Was wird denn dort auch gesagt? Geht es darum, wirklich auch die Massen sozusagen emotional zu aktivieren? Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es hier auch von der Zivilgesellschaft Gegenbewegungen gibt. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Der Meinungsstreit in unserer demokratischen Gesellschaft ist wichtig und Mut auch für zivilgesellschaftliche Kräfte, sich zu engagieren. Und ich sage das immer wieder auch bei den Vorträgen. Demokratie bleibt nicht von selbst. Demokratie lebt von überzeugten Demokratinnen und Demokraten. Und man muss sich immer auch die Frage stellen, was kann ich denn selber tun für die Demokratie? Wählen ist sicherlich ein sehr guter Weg. Aber was braucht es für die Demokratie noch? Und vielleicht ist das mal eine existenzielle Frage, die man sich stellen kann. Was tue ich eigentlich für die Demokratie?
Wenn man jetzt sagt, man möchte dennoch für Frieden auf die Straße gehen, demonstrieren. Ich glaube, diese Friedenssehnsucht ist ja was, was jeder Mensch irgendwie in sich hat. Kann man das überhaupt noch machen, ohne dass man jetzt in diese Ecke gerät, sage ich mal, mit den Friedensbewegungen, die ja schon teilweise vielleicht unterwandert sind sogar?
Ich denke, es gibt Akteure der Friedensbewegung, die zuverlässig sind und die vor allem natürlich bei den Ostermärschen auch in Erscheinung treten. Da wäre es vielleicht gut, wirklich auf bewährte Initiativen zurückzugreifen und wo eben nicht diese Nähe zur Partei, die Basis oder anderen querdenkerischen oder verschwörungsideologischen Kontexten zu beobachten ist. Also da gibt es ja auch Beiträge von den Kirchen, von zivilgesellschaftlichen Initiativen. Aber man muss halt doch sagen, angesichts der geopolitischen Weltlage ist doch die Ratlosigkeit recht groß. Also wie will man Frieden erreichen, wenn man es mit etwa jetzt in Gestalt vom Kreml mit Kräften zu tun hat, die an Frieden so nicht interessiert sind, die nicht an Verhandlungen interessiert sind. Und man darf eben die Opfer auch nicht vergessen. Ne? Also die Ukraine und wir erleben ja, wie die Menschen, die Bevölkerung dort leidet unter diesen massiven Angriffen jetzt auf die Versorgungslage in Kiew oder in Lemberg und so weiter. Also wir dürfen die Opfer und die leidenden Menschen nicht vergessen. Ne? Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und die Gefahr besteht im Moment, weil man doch auch eine Ermüdung feststellt. Das ist, glaube ich, das Problem. Und wir dürfen nicht nachlassen. Und wir müssen natürlich auch in gewisser Weise da auch Standfestigkeit zeigen und auch überlegen, was ist uns eigentlich der Frieden und auch Demokratie wert. Und natürlich friedliche Mittel, ganz klar. Aber gleichzeitig müssen wir realistisch sein. Es braucht auch eine wehrfähige Demokratie. Und wie das geschieht, da braucht es eben auch gute, zielführende Ideen.
Ich glaube, der Gedanke, was kann man selbst für die Demokratie tun, ist ein guter Gedanke, den wir den Hörern mit auf den Weg nach Hause geben können. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und alles Gute.
Neben Herrn Pöllmanns Einschätzung zur Friedensinitiative wollen wir natürlich auch die andere Seite hören. Bei mir ist jetzt Froni Herweg. Sie ist Mitbegründerin der Friedensinitiative Rosenheim und engagiert sich dort aktiv auch auf der Straße. Frau Herweg, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, wenn Sie jetzt heute auf dem Max-Jusus-Platz in Rosenheim stehen, was ist die Kernbotschaft, für die Sie da eintreten?
Also erstmal herzliches Grüß Gott und Dankeschön, dass Sie auch die zweite Seite hören, finde ich hervorragend, weil wir dazu leider noch nicht Gelegenheit hatten, uns da gegenüber zu stehen. Ja, also wenn ich heute am Max-Jusus-Platz stehe, ist das mit Frieden die einzige Lösung ist, dass die Menschen miteinander tatsächlich eben ins Gespräch kommen. Also man muss sprechen, man muss Diplomatie ausüben, damit man Konflikte löst. Anders geht's nicht. Also ich glaube, dass noch nie ein Krieg mit Waffen gelöst wurde. Und da haben wir einfach eine unrühmliche Geschichte in Deutschland, in Europa. Und ich glaube, das muss man nicht wiederholen.
Wenn wir jetzt auf Ihre Initiative schauen, da hat der Herr Pöllmann gesagt, die ist eng mit der Partei Die Basis verflochten, die ja auch aus der Querdenkerbewegung entstanden ist. Sie selbst sind dort auch aktiv. Wie eng ist diese Partei mit der Initiative verflochten oder andersrum?
Also ich bin seit letztem Sommer dort nicht mehr aktiv. Ich bin kein Parteimitglied mehr. Die ist insofern verflochten. Also da muss ich auch ein bisschen revidieren, aus der Querdenkenbewegung hat sich diese Partei auch nicht gegründet. Die hat sich in Pandemiezeiten gegründet, im Widerstand. Das hat aber jetzt nichts mit Querdenken zu tun, sondern tatsächlich einfach mit Leuten, die anders denken. So, und früher war Querdenker auch tatsächlich einer wie ein Karl Valentin, ein Charlie Chaplin. das war Adelstitel, heute ist es irgendwie eine merkwürdige Schublade. Also ich bin sehr froh, dass wir uns damals in dieser Zeit gefunden haben, weil man hat dann auch vielen Menschen tatsächlich eine Plattform geben können, gerade auch mit den Demonstrationen im Widerstand. Man hat sich vernetzt, man hat miteinander gesprochen und man hat nicht lang diskutieren müssen, man hat einfach ähnlich gedacht und hat sich nicht streiten müssen, weil diese Spaltung der Gesellschaft schon ein wahnsinniger Punkt war, um die Bevölkerung einfach in eine Richtung gehen zu lassen. Und das haben sie halt einfach einige nicht gefallen lassen. Und damals hat sich diese Partei gegründet. Die ist mittlerweile jetzt 5,5 Jahre alt. Und ich war dort lange tätig, habe im Kreisverband Rosenheim sehr aktiv gearbeitet und dann auch im Landesvorstand. Bin aber eben letztes Jahr raus, weil mir mein Privatleben und Sonstiges einfach da ein bisschen andere Richtungen aufgezeigt hat. Und da ist dann auch tatsächlich ein bisschen der Gedanke, ich möchte das soziale Engagement nicht ganz sacken lassen, sondern also ich habe eine private Geschichte im Friedensengagement, sage ich mal. Meine Großmutter war vor gefühlt 100 Jahren Mitglied bei der SPD in Rosenheim und tatsächlich im Widerstand damals und der Großvater bei der Waffen-SS. Also da kann man die Geschichte von meinem Großvater relativ gut nachlesen, auch im Stadtarchiv. Der ist im Krieg gefallen. Meine Großmutter hat drei Söhne, drei Kinder alleine selbstständig großgezogen, war Schneiderin. Ich war bis vor kurzem auch Schneiderin und ich habe auch zwei Söhne. Also das ist auch so ein bisschen meine Intention, da wirklich in der Friedensinitiative aktiv zu sein. Oder auch ein Vater, der tatsächlich irgendwie beim NATO-Doppelbeschluss bei den Demos damals in die 80er Jahre in Bonn unterwegs war. Also Friedensinitiative war immer was Gutes und ich denke, dass wir hier in Rosenheim auch was ganz Gutes auf die Beine stellen. Mit Vernetzung, mit Leuten einfach zusammenbringen, Leute diskutieren, wir haben Stammtische. Also es ist tatsächlich einfach unser aller Anliegen, da im Frieden tätig zu werden oder für den Frieden tätig zu werden. Und jeder mit so seiner eigenen Geschichte, also Peggy Gallitz mit ihrer Geschichte, der Florian Pfaff mit seiner Geschichte. Wir haben also die drei Gründer der Friedensinitiative. Es hat tatsächlich jeder so seine eigene Intention, warum er das macht.
Aber wie parteipolitisch ist das Ganze?
Wir sind da sehr unabhängig. Also es hat mit Partei überhaupt nichts zu tun. Da ist weder also das Parteiprogramm der Basis in Sachen Frieden, wenn Sie das ansprechen, das ist ziemlich identisch tatsächlich, weil das auch die einzige Partei ist, die für den Frieden aktiv ist. NATO-Austritt, EU überlegt, wie man es anders formatieren könnte oder dass man die EU tatsächlich wieder wie früher verwendet. Also da sind wir mit diesem Parteiprogramm, da war ich auch damals tatsächlich bei diesem Parteitagsbeschluss dabei, wo sich dieses Parteithema tatsächlich gefestigt hat in der AG Frieden. Und wo ich sage, da stehe ich voll dahinter nach wie vor. Und es ist die einzige Partei, die aktiv für den Frieden auf der Straße ist auch.
Ich glaube, dass wir für den Frieden sind, da können wir uns alle drauf einigen. Auch, dass Vernetzungen wichtig sind, um seine Punkte anzubringen, um Leute zu bewegen, um Leute auch auf Demos zu bringen. Jetzt hat sich die Frage gestellt, auch im Gespräch mit dem Herrn Pöhlmann, wo zieht man die Grenze? Wo zieht man die Grenze? Da wurde beobachtet, dass an ihren Infoständen Material von zum Beispiel KlarTV ausliegt. Es sprechen ja auch Personen wie der Herr Iglinski, der auch auf 1 Videos veröffentlicht. Wollen Sie sich nicht abgrenzen von diesen Personen oder wie kommt diese Vernetzung zustande?
Also wir grenzen uns definitiv von Extremismus in jeglicher Form ab. Ob es jetzt Linksextremismus ist oder Rechtsextremismus, das ist relativ gleich. Und wenn man tatsächlich mit Menschen an einem Thema arbeitet, dann ist das Thema. Da muss ich mich nicht von irgendjemandem abgrenzen, um den Begriff Verschwörungstheoretiker zu nennen, der wahrscheinlich auch gefallen ist, ja. Also es haben sich in den letzten Jahren viele Verschwörungstheorien tatsächlich bewahrheitet, eben sei es aus der Corona-Zeit oder auch in geopolitischen Angelegenheiten und so weiter und so fort. Also ich muss mich von niemandem abgrenzen und ich bin sehr froh, dass es verschiedenste Meinungen gibt, damit man sich eben seine eigene Meinung bilden kann. Das ist ja jetzt auch der Sinn des Podcasts, weil ich sage, die eine Meinung, die andere Meinung und der Hörer wird sich selber seine Meinung bilden. Und genau so sehe ich das auch in der Friedensbewegung oder auch in unseren Kontakten. Ich sage, ich muss nicht hinter allem stehen, was jeder hier in Deutschland irgendwie tut, ja, oder lässt oder nicht tut. Ich sage, ich muss nicht alles verstehen. Ich darf Sachen in Frage stellen und ich darf mich aber auch in gewissen Bereichen einfach mit Menschen unterhalten und mir meine eigene Meinung bilden.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns alle unsere eigene Meinung bilden. Mir ging es auch ein bisschen darum, zum Beispiel der Herr Iglinski, über den hatten wir ja auch schon eine Folge, beziehungsweise über den Glücksbringer-Kongress, publiziert Videos bei Auf1, was ja auch vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Das heißt, so weit geht man dann nicht, dass man sagt, der veröffentlicht da ist der Verfassungsschutz, hat ein Auge drauf, überlegen wir, ob wir ihm eine Bühne bieten.
Also der Verfassungsschutz prüft und solange da kein Ergebnis da ist, das ist im Zweifel für den Angeklagten, sage ich jetzt mal, oder Audiatur et altera pars, das ist, ich höre mir andere Sachen an. Und wenn dann tatsächlich ein gerichtliches oder ein verfassungsrechtliches Urteil gefällt ist, dann muss ich das überdenken. Aber deswegen muss ich mich nicht vorher distanzieren.
Wenn wir mal zurückkommen auf die Demo selbst, die Sie ja mit der Friedensinitiative auch regelmäßig durchführen, so diese klassische Friedensdemo, die man von früher im Kopf hat, ist es ja irgendwie nicht mehr so. Es gibt ja auch viel Kritik.
Also ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt da die Bilder zum Beispiel eben gerade von Bonn von Hofgarten anschaut, die waren wesentlich aggressiver als das, was wir auf der Straße machen. Also Friedensinitiativen und Friedensbewegungen gab es schon immer, glaube ich, zum Glück. Und die einen waren halt ein bisschen extremer und die anderen nicht. Und ich glaube, wir sind echt ganz schön friedlich unterwegs.
Das meinte ich tatsächlich gar nicht. Mir ging es vielmehr um die Themen. Es geht ja auch um zum Beispiel Kritik dann an der WHO oder auch viel an den Medien, an der Politik. Wie passt das zu diesen klassischen Friedensforderungen mit der Politik? Das ergibt Sinn, aber Medien, Gesundheitsbereiche, wie passt das zur Friedensbewegung?
Also die Themen, die wir als Initiatoren auf die Straße bringen wollen, die kann man ganz wunderbar nachlesen auf unserer Website. Was die Menschen, die an diesen Demos teilnehmen, selbst für Schilder mitbringen, das werde ich ihnen nicht vorschreiben. Wenn die meinen, dass man die Weltgesundheitsorganisation mit ihren Vorschriften da in dieses Thema mit reinbringen muss und dass sie dieses Schild jetzt da hochhalten müssen, dann sollen sie das machen. Also da zensieren wir nicht. Und wir haben ganz klar unsere Themen, gerade jetzt Peggy, Florian und ich, wo ich sage, und wir haben noch ein paar Leute, die einfach auch regelmäßig am Stammtisch sind, wo ich sage, so, welche Schilder drucken wir? Und da ist tatsächlich einfach nur Friedensthema. Oder ein bisschen Geopolitik vielleicht noch drin, was einfach, das Geld ausgeben, Finanzen, die Wirtschaft, das hängt ja natürlich mit dem Krieg zusammen.
Das heißt, jeder kann mit jedem Schild zur Friedensdemo kommen. Haben Sie nicht trotzdem ein Auge drauf, wer da dabei ist?
Natürlich haben wir da ein Auge drauf. Also ich meine, wenn da jetzt irgendwelche absolut radikalen Dinge geäußert werden, dann werden wir die auch entfernen. Das ist auch unsere Pflicht und unsere Aufgabe als Versammlungsleiter. Uns sind solche Schilder noch nicht untergekommen. Und von dem her, wie gesagt, ich lasse die Leute mit ihren, oder wir geben den Menschen eine Plattform, damit sie ihre Themen auf die Straße bringen. Das ist ja auch ein Sinn einer Demonstration.
Was ja auch seit der Corona-Pandemie immer wieder aufgeploppt ist, ist das Thema Telegram und die Kanäle, in denen man sich ja auch gut organisieren kann, egal für was. Jetzt hat auch der Herr Pöllmann das schon angesprochen. Da werden oft Dinge verbreitet, die ungeprüft sind. Wie sehen Sie das? Wem vertraut man mehr? Jemandem, der was in einem Telegram-Kanal teilt oder zum Beispiel einem Korrespondenten vor Ort?
Also ich glaube, dass auch viele Telegram-Poster oder ihre Videos tatsächlich vor Ort drehen und das auch tatsächlich dann publizieren. Gilt auch übrigens für WhatsApp oder Signal oder sonstige User. Also da ist jetzt wieder Telegram in der Verteufelung, weil es halt ein russischer Hersteller oder Anbieter ist. Also wir haben einen Kanal tatsächlich und eine Diskussionsgruppe, in der alle Sachen geprüft werden, die dort gepostet werden. Zum größten Teil posten die Peggy und ich sogar die persönlich, wenn wir irgendwelche Texte schreiben, dann kommt es tatsächlich aus unserer Feder. Oder wenn wir Videos weiterleiten, dann schauen wir uns die natürlich vorher an und sagen, hey, das ist okay. Oder ich gebe es nochmal weiter und schau bitte nochmal drüber, ist das okay? Also wir haben tatsächlich in dem Kanal der Friedensinitiative auf Telegram in Rosenheim nur ausschließlich von uns geprüfte Sachen und hinter Sachen, ausschließlich Sachen, hinter denen wir stehen.
Es kommt ja auch immer wieder das Thema auf, dass da Kreml-Narrative und russische Propaganda verbreitet wird. Wie stellen Sie das fest, dass das eben nicht der Fall ist?
Also für mich stellt sich die Frage, was Propaganda ist. Wir haben auch, glaube ich, in Deutschland sehr viel Meinungsbildung durch die Medien. Und da kämpfen vielleicht auch gerade die Altmedien mit den neuen Medien und neue Zeitungen mit alten Zeitungen und oder also jedes Medium, es sollte immer kritisch überprüfen, was da draußen los ist, ob es jetzt eben eine Zeitung ist oder ob es ein Telegram-Kanal ist. Also wir schauen uns unsere Sachen gut an, die wir posten. Und ich finde es jetzt auch ganz hervorragend, dass Sie jetzt da in diesem Podcast eben zur Meinungsbildung beitragen, dass man sagt, ich prüfe das, ich schaue mir das an. Und von dem her ist Propaganda immer so eine Sache. Also soweit ich gehört habe, ist jetzt Telegram auch ganz schön in der Zensur in Russland. Also das ist auch nicht alles einverstanden, was da läuft, weil sich dann irgendwelche User da anscheinend verabreden oder sonst irgendwas. Aber das passiert auf WhatsApp genauso. Also das ist, bloß weil es eben jetzt von einem russischen Dienstleister ist, ist jetzt nicht gleich böse.
Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie, wenn Sie jetzt ein Video zugeschickt bekommen oder irgendwelche Meldungen, wie genau schauen Sie, woher kommt es? Machen Sie einen Faktencheck oder wie läuft es ab?
Ich schaue mir das Video an. Ganz einfach. Also ich schaue mir den Interviewer an. Ich kenne viele der alternativen Medien einfach. Ich sage, ja, mit denen gehe ich d'accord. Und dann schaue ich mir selbstverständlich das Interview an oder das Video an. Und und dann gibt es eine Bauchentscheidung. Kann ich das jetzt veröffentlichen oder nicht?
Der Herr Pöhlmann hat Rosenheim auch als Eldorado für Esoteriker bezeichnet, die empfänglich für alternative Wahrheiten sind. Fühlen Sie sich denn als Teil dieser esoterisch-kritischen Gegenkultur zu dem eigentlich, ja, wie man es so kennt, bürgerlichen Rosenheim?
Also ich bin gebürtige Rosenheimerin und Oberbayerin. Ob ich jetzt einen Hang zur Esoterik habe, glaube ich jetzt eher nicht. Ich bin sehr weltlich. Ich habe aber auch keinen Hang mehr zur Kirche, weil die tatsächlich auch von diversen Geldern einfach lebt und finanziert wird und auch zur Meinungsbildung beiträgt. Ja? Ich habe jetzt zum direkten Esoterikerkreis überhaupt keine Verbindungen.
Wenn Sie jetzt in dieses kommende Jahr blicken, ist es weltpolitisch sehr viel los, sehr viel wirklich Bedenkliches. Wie blicken Sie in das nächste Jahr und glauben Sie, dass die Mitte der Gesellschaft in Rosenheim noch erreicht werden kann oder sind Sie mittlerweile in so einer Blase, wo man zu den Leuten, die noch nicht bei Ihnen dabei sind, die nicht mehr erreicht?
Also wir würden gerne mehr erreichen tatsächlich, weil das Thema schließlich wirklich alle angeht. Vor allem, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass die Jugend nicht auf der Straße ist, weil die geht das eigentlich jetzt gerade gewaltig viel an, gerade jetzt mit der Überlegung, ob man die Wehrpflicht wieder einführt. Und dass man sich da tatsächlich bewusst wird, was ist ein Krieg eigentlich? Weil das ist jetzt einfach kein Ballerspiel, was man auf Social Media spielt. Das ist tatsächlich, da geht's um Leben und Tod. Und meine Söhne sind jetzt 23 und 25. Der eine ist gerade frisch Papa geworden, der andere wird jetzt dann demnächst Papa. Und von dem her, mich beschäftigt das Thema wahnsinnig. Meine Söhne leider nicht so sehr. Und da ist tatsächlich auch was man vielleicht in Sachen Bildung und auch den Kindern, den Jugendlichen mitgeben sollte, dass sie sich tatsächlich ihre Meinung frei bilden dürfen und auch ein größeres Bildungsangebot macht. Also jetzt nicht bloß die Jugendoffiziere der Bundeswehr zum Beispiel in die Schule schickt, sondern dass es auch vielleicht eine Möglichkeit geben könnte, dass wir an dem einen oder anderen Termin, da haben wir jetzt eben einen ganz hervorragenden Referenten mit dem Florian D. Pfaff, der ist ehemaliger Major, hat im Irakkrieg damals einen Angriff abgelehnt und hat da auch seine eigene Geschichte, warum er sich eben in der Friedensbewegung aktiv engagiert, ist auch Vorsitzender beim Darmstädter Signal. Das ist eine Vereinigung für ehemalige Offiziere. Ja, also Zukunft ist tatsächlich ein ganz angespanntes Thema, weil jetzt ist der nächste Krieg einfach losgetreten worden vor 3 Wochen. Und ich glaube, dass das durchaus auch zu einem Flächenbrand werden könnte und auch uns in Europa wahnsinnig betrifft. Man sieht es jetzt an den Preisen, an der Wirtschaft, an den Spritpreisen, an der Butter, an den Transportkosten, also Lebenshaltungskosten und so. Die sind jetzt in Deutschland auch ordentlich gestiegen die letzten Wochen. Das ist natürlich unser Luxus, der uns da genommen wird. Klar, da kann man auch mal vielleicht ein bisschen reduzieren. Nichtsdestotrotz ist es einfach was Weltpolitisches, was die Welt bewegt. Und ich glaube, je mehr Leute einfach auf die Straße gehen, je mehr Leute dazu Nein sagen, desto größer wird einfach auch vielleicht der Gegenflächenbrand. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die ganze Welt irgendwann mal Nein zum Krieg sagt.
Ich glaube, mit dem Wunsch sind Sie auf gar keinen Fall alleine. Ich glaube, der Wunsch nach Frieden ist in uns allen irgendwo drin. Vielen Dank, Frau Herwig, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Die andere Wahrheit zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.